Ja, wir haben als Jugend, eigentlich als ganze junge Generation, auf dem Summercamp haben wir das Thema Heroes, Helden. Und die ganze Bibel ist ja voll mit Helden. Und wir haben, glaube ich, auch alle im Kopf so Helden, so also natürlich erstmal so Superman und Batman und alle diese Leinwandhelden. Wenn du ein bisschen älter bist, dann sehen die vielleicht anders aus und haben andere Namen, aber es ist immer das gleiche Prinzip. Und wir haben auch von der Bibel so in der Regel irgendwie so eine Vorstellung, wie die Menschen so drauf sind und was wir so, ja, was sie erlebt haben, wie sie sich verhalten haben. Und ich glaube, manchmal haben wir das Problem, dass wir die Bibel vielleicht so wenig gehört haben, dass wir eine falsche Vorstellung haben. Oder wir haben es schon so viel davon gehört, gelesen, dass wir gar nicht mehr offen sind, wirklich zu verstehen, was da drin ist. Das sind echte Menschen, die echte Geschichten erlebt haben. Also im Gegensatz zu Superman und Batman und wie sie alle heißen, die gibt es nicht. Auch wenn sie schön in 3D heutzutage präsentiert werden. Aber die Menschen aus der Bibel sind echte Menschen, die es gegeben hat, die gelebt haben, die gestorben sind, die gekämpft haben, die Fehler gemacht haben, die siegreich waren. Und wir sind eingeladen, wann immer du die Bibel aufmachst, vielleicht fällt es dir schwer, dann kleiner Tipp, dann schalt dein Kino im Kopf an und lass es mal in den Film loslaufen, während du das Wort Gottes aufmachst, die Bibel, und hör mal, stell dir vor, es wäre wirklich so passiert. Die Wahrheit ist, es ist so passiert. Und lass auf dich wirken und realisiere, es sind tatsächlich Menschen, es sind Geschichten, die wirklich passiert sind. Und die haben was zu sagen für uns, für unser Leben. Amen. Sehr gut. Ihr seid heute wach, das ist super. Die Jugend ist nicht da, aber ich weiß, es gibt noch andere, auf die ich mich verlassen kann. Also wenn es dir gefällt, was ich sage, sag ruhig Amen oder ja, super Heiko oder was auch immer. Wir wollen, fiebert einfach mit mir mit, okay? Dann wird es auch für mich leichter. Wir wollen zusammen einfach Gottes Wort aufmachen. Und diese Stelle, was ich jetzt lese, sie steht nicht an der Leinwand, sonst erschlägt euch das. Aber ich lese es euch vor, okay? Folgt mir einfach akustisch mit euren Ohren. Und zwar gibt es eine Auflistung in der Bibel zum Thema Helden. Und da erzählt uns die Bibel, wer Helden aus Gottes Sicht sind. Glaubenshelden in Hebräer 11. Und da werden Menschen, also ich denke, einige habt ihr wahrscheinlich schon gehört von diesen Namen. Da heißt es Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose, die Hure Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, den Propheten. Sie haben durch Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit bewirkt, Verheißungen erlangt, den Löwen den Rachen gestopft, das Feuers Kraft ausgelöscht. Der Schärfe Schwertes sind sie entgangen. Aus der Schwachheit haben sie Kraft gewonnen. Im Kampf wurden sie stark. Fremde Heere haben sie zurückgetrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht. Dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert. Gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt, sie, deren die Welt nicht wert war. Sie irrten umher in Wüsten, Gebirgen, Höhlen und den Klüften der Erde. Diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Was für eine Auflistung von Männern, von Helden, Helden, echte Helden aus der Bibel, Glaubenshelden, die den Weg gegangen sind vor uns. Und das ist nur so ein Auszug aus dem, was sie erlebt haben. Und ich glaube, allein diese Liste, sie ist beeindruckend, sie ist beängstigend, was Menschen hier erlebt haben, auch gelitten haben, geschafft haben. Und trotzdem sehen wir am Ende von diesem Abschnitt in Hebräer 11, es ist noch nicht zu Ende. An dieser Stelle stehen auch wir, sind wir mit aufgereiht. Es ist noch nicht vollendet. Der Plan Gottes ist noch nicht zu Ende, sondern er schreibt noch weiter Geschichte. Und in dieser Geschichte, da steht auch dein und mein Name, hat da eigentlich einen Platz. Gott hat auch mit deinem und meinem Leben noch eine Geschichte geschrieben. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann heißt es, dass sogar jeder Tag von unserem Leben schon vorher gedacht ist. Gott hat ihn geschrieben, er weiß, was er mit deinem Leben vorhat. Und das ist die größte Überschrift von Anfang an. Es gibt einen Plan für dein Leben. Es gibt Jesus und er steht da und er hat eine Geschichte für dein Leben vorbereitet. Und ich weiß, wir tun uns schwer. Warum gehen alle ins Kino? Ich liebe das Kino, ich liebe Superhelden anzuschauen. Und weißt du, ich brauche gar nicht die Fortsetzung, Teil 2, 3, 4 und 5. Ich will eigentlich nur den Anfang sehen, der erste Teil. Wo aus diesem kleinen Jungen plötzlich wird aus ihm Superman oder Spider-Man oder Ant-Man oder wie auch immer der Mann dann am Ende heißt. Aber wie schön ist es zu erleben, wie ein Mensch plötzlich wird er super stark, plötzlich passiert eine Verwandlung. Aber wir schauen es an und dann gehen wir nach Hause und denken, naja, ich bin halt kein Superman. Und dann, manchmal ist es auch frustrierend, man würde sich das wünschen. Und der schöne Moment ist eigentlich zu sehen, was der Cooles kann. Und wir vergessen so oft, auch als Christen, was Gott Geniales für unser Leben vorbereitet hat. Seid ihr damit dabei? Hey, wie schnell vergessen wir das? Vielleicht bist du vorne, vielleicht hast du schon Zusprüche bekommen, prophetische Worte in deinem Leben. Vielleicht hast du schon, ja, du weißt es in deinem Leben, aber wir vergessen, was Gott Gutes mit uns vorhat. Und er hat einen guten Plan für dein Leben. Und dazu mag ich uns heute einladen, den neu zu entdecken, neu hineinzuschauen. Wir haben auf dem Summercamp haben wir jede Menge Helden durchgenommen, aber am meisten hat es uns Spaß gemacht, Helden rauszupicken, die nicht unserem Schema entsprechen. Wir haben immer so eine Vorstellung, ein Held in Gottes Sicht ist der, der alles richtig macht. Ich nehme euch mal ein Beispiel, zum Beispiel David. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was hören wir von ihm? Er war immer lieb, er war immer bei seinem Papa, er hat die blödeste Arbeit gemacht auf dem Feld, er hat nach den Schafen geguckt, er wurde übersehen, keiner hat an ihn gedacht, als es darum ging. Aber er war treu, er sitzt bei den Schäfchen, es macht mäh und mu und mäh. Er kämpft sogar für die Schafe, gegen Löwen und gegen Bären. Was für ein toller, vorbildlicher Sohn. Dann macht er noch so Lobpreis irgendwie, eine Harfe oder irgendwas, spielt er so schön, die Hillsong-Lieder, kann er alle auswendig. Und er schafft es dann bis zum König, weil er der Beste ist. Was für eine Bilderbuchkarriere. Er hat keine Angst. In der Schlacht macht er den Mund groß auf, aber er macht auch den Riesen, macht er wieder klein und platt. Er erfüllt völlig diese Vorstellung, ein Held Gottes. Richtig? Und natürlich, wir wissen, er hat auch Fehler. Aber trotzdem, manchmal fühlt man sich doch so klein. Weißt du, ich habe noch nicht als kleiner Junge Harfe gespielt. Ich habe auch nicht als kleiner Junge Löwen und Bären getötet oder so, sondern überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, wo du stehst, was du gemacht hast, als du 12 Jahre alt warst. Ob du schon irgendwelche Löwen erledigt hast, ob du überhaupt Gott schon gekannt hast, an Jesus geglaubt hast. Ich weiß es nicht, wie dein Leben aussah. Aber ich weiß, manchmal tun wir uns schwer und wir haben so eine hohe Vorstellung. Wie sehen Helden aus Gottes Sicht aus? Und ich stelle uns heute einen Held vor, der aus unserer Sicht wahrscheinlich keiner ist. Sein Name ist Jakob. Er ist der Sohn von Isaak. Der ist der Sohn von Abraham. Und wer die Bibel kennt, weiß, das ist die Segenslinie, die bis auf Jesus zurück, also weiterreichen wird. Und in dieser Linie ist Jakob. Und als er geboren wird, heißt es in Vers 21, 1. Mose 25, Vers 21, da heißt es, Isaak erbat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm bitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Schon die Geburt ist irgendwie ein Segen, ein Wunder, was Gott tut. Und dann heißt es weiter in Vers 24, als die Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. So, man konnte das früher nicht vorhersehen, sondern es war so Black Box. Und was dann rauskommt, das hat man genommen. Also man wusste nicht, ist Junge, Mädchen oder zwei, sondern irgendwas kam halt raus. Und in dem Fall, was kommt da raus? Zwei, aber was für zwei? Der erste kam heraus, rötlich. Das müssen wir jetzt langsam lesen, rötlich und ganz und gar wie ein haariger Mantel und man gab ihm den Namen Esau. Ist es nicht schön? Wisst ihr, man sagt ja immer, egal wie das Kind aussieht, ah, ist es schön, ist es goldig. Aber ich glaube, wenn du in den Kinderwagen reinguckst und da liegt ein haariger Mantel, dann sagst du nicht, Esau. Ich kann mir nicht vorstellen, was mit diesem Kind, wie war das wohl? Und wir wissen von der Zeit, ich glaube, die waren alle ein bisschen haariger wie wir. Ne? Also der musste richtig viele, nicht nur vorne auf der Brust, sondern auch noch am Rücken und den Beinen. Und Esau, der Erstgeborene. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Jakob war irgendwie was Besonderes. Schon beim Raus, als er rauskommt aus dem Bauch seiner Mutter, hält er sich an der Ferse fest von seinem Bruder. Und man sieht, Jakob heißt der Fersenhalter. Er versucht, in dieser Zeit war es was Besonderes. Das Kind, was zuerst geboren wird, das ist der Nachfolger des Vaters. Das ist der Erbe, der alles bekommt, was der Vater hat. Das ist der den Stamm weiterführen wird. Und Jakob, schon das kleine Baby, ich will ihm ja nichts unterstellen, der arme Jakob, aber irgendwie war es es wert, das in die Bibel aufzunehmen. Und es wird uns berichtet. Und wenn wir weiterschauen, sehen wir, das zieht sich wie eine Linie durch sein Leben hindurch. Jakob, er hat sich schon von Geburt an versucht festzuhalten, sich was zu holen, da irgendwie sich durchzuboxen. Und dann heißt es, die Jungs, sie wachsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann des freien Feldes und Jakob ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Kann man sich gut vorstellen. Der Mann mit den Haaren wie ein Mantel, der da irgendwo im Wald rumrennt, geh mal lieber raus und jag mal ein paar Wildschweine. Der musste sich wahrscheinlich gar nicht tarnen, der hatte schon so viele Haare. Bisschen grunzen und dann, okay, na gut. Und dann aber Jakob, der edle Mann, der am Feld, am Zelt war, sich da aufgehalten hat. Und jetzt ist doch interessant, er wird genannt ein Held, er ist in der Reihe der Glaubenshelden. Aber wie sieht sein Leben aus? Im Mutterleib, er ist der Fersenhalter, so ist sein Name. Sein Name heißt der sich an der Ferse festhält. Dann betrügt er seinen eigenen Bruder und seinen Vater noch gleich mit, indem er sich den Segen, den eigentlich der Erstgeborene bekommt, er ergaunert ihn sich. Er macht einen ganz miesen Deal mit seinem Bruder und ehe sein Bruder sich da irgendwie durchs Fell grault, hat er den Segen verloren und Jakob bekommt den Segen des Erstgeborenen. Das ist interessant, also lest das ruhig ab Kapitel 25, 1. Mose, spannend, macht euer Kopfkino an. Es ist richtig, richtig interessant, wie Jakob sich durch sein Leben durchmogelt. Wie geht's weiter? Er betrügt seinen Vater, seinen Bruder. Am Ende muss er sogar fliehen, weil er natürlich Ärger kriegt von Esau. Dann kommt er zu seinem zukünftigen Schwiegervater Laban. Er hat nichts, was er mitbringt. Und am Ende geht er von dort mit zwei Frauen und mit einem riesen Wohlstand, der sich auch wieder ergaunert hat, hat sich da mit ein paar Tricks ganz viele Schafe und Ziegen und alles hat er sich angeeignet. Und auch dort muss er fliehen, weil er kriegt wieder Ärger mit den Söhnen seines Schwiegervaters. Sie haben auch einen Hass auf ihn und er muss wieder abhauen. Sogar seine Frau macht ihm nach, was er macht. Seine Gaunerei, seine Betrügerei, es färbt ab auf seine eigene Familie. Das heißt, seine Frau, sie klaut dann irgend so einen Götzen von ihrer Familie, schmuggelt den noch mit. Der war wahrscheinlich wertvoll und sie haben den irgendwie verticken können, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man sieht diese Linie von Betrug, von Hinterhältigkeit, die sein Leben prägt. Es ist durch und durch und selbst seine Familie macht ihm nach, was sie bei ihm sehen. Das ist Jakob. Interessant, oder? Er ist eigentlich kein Held, er ist mehr so ein Anti-Held, der nicht den Vorstellungen entspricht. Es ist kein David mit der Harfe auf dem Feld, der mit 12, 16 Jahren schon einen Riesen getötet hat, einen Löwe, einen Bär und so weiter, schon zum König gesalbt ist. Das ist nicht Jakobs Leben. Und mein erster Punkt heute ist, glaub nicht, dass Gott sich von deinen Fehlern aufhalten lässt, mit deinem Leben Geschichte zu schreiben. Seine Gnade, sie ist größer wie dein Versagen. Gottes Gnade ist größer wie deine Schwäche, wie die Fehler, die du begangen hast. Gottes Gnade, sie ist größer als den Mist, den du gebaut hast, obwohl du schon wusstest, das ist nicht in Ordnung. Es ist ja nicht so, dass Jakob nicht wusste, dass es unsauber ist, irgendwie rumzutricksen und den Vater anzulügen und seinen Bruder zu bescheißen und alles. Er wusste es ganz genau und er hat es gemacht. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, es ist ja nicht immer so, dass wir irgendwie aufwachen und plötzlich merken, oh, wir haben, das war jetzt nicht in Ordnung. Manchmal wissen wir ganz genau, was wir jetzt tun, wo wir gerade unterwegs sind. Es ist nicht in Ordnung und wir machen es trotzdem. Wir sind auf dem Weg, der uns von Gott entfernt. Und vielleicht bist du heute hier und du bist noch ganz weit weg. Und ich finde es genial, dass wir als Alive Church eine Kirche sind, wo du kein Christ sein musst, um in die Tür reinzukommen. Du musst nicht irgendeinen Standard erfüllen, sondern wenn du ganz neu bist und dich mit dem christlichen Glauben jetzt erst beschäftigst, hey, herzlich willkommen, du bist am richtigen Ort. Und diese Kirche, sie hat einen Platz für jeden Menschen. Amen. Warum? Weil Jesus, die Gnade Gottes, lässt sich nicht hindern und aufhalten von Regeln, von Gesetzen und von den Fehlern, die wir machen, sondern Jesus, er hat alles getan, dass jeder Mensch zu ihm kommen kann, dass du heute Abend hier sitzen darfst. Und er schreibt Geschichte auch mit Jakob. Tatsächlich bleibt Gott an ihm dran und er schreibt Geschichte mit seinem Leben. Was passiert? Jakob, sein ganzes Leben ist getrieben von Betrug, von Angst, von Flucht. Und er befindet sich mal wieder auf der Flucht vor seinem Bruder. Jahre waren sie getrennt voneinander und es war eine Konsequenz seines Lebensstils. Es hat Konsequenzen gehabt. Er konnte seine Familie nicht sehen, er musste Angst haben. Und jetzt war der Moment, er wird seinem Bruder wieder begegnen. Er ist losgezogen mit 500 Mann und die hatten nicht Welcome-Gutscheine da und Geschenke, sondern es waren 500 Mann, die bereit waren, den Bruder platt zu machen, Jakob platt zu machen, sich Rache zu üben, das zurückzuholen, was er geklaut hat. Und er hat Angst. Und in seiner Not wendet sich Jakob zu Gott. Und es ist interessant, was macht Jakob, der die ganze Zeit so schräg unterwegs war? Er erinnert Gott an die Verheißungen, die er über sein Leben gesprochen hat. Und er sagt ihm, in Kapitel 32 steht es, Vers 13, du Gott hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun. Deine Nachkommenschaft will ich zahlreich machen wie der Sand des Meeres, den man von Menge nicht zählen kann. Und so, Jakob, wie frech eigentlich, er wendet sich zu Gott hin. Sein ganzes Leben hat er selber versucht, sich mit Tricksereien und mit seinen eigenen Fähigkeiten über Wasser zu halten, sein eigenes Ding zu drehen. Und dann in seiner größten Not kommt er zu Gott. Anstatt zu bitten und sich zu demütigen für ihn, ruft er ihm noch zu, hey, du hast mir doch damals versprochen, jetzt hilf mir doch. Rette mich, dann werde ich dir nachfolgen. Und Jakob ist wirklich am Ende. Und wir lesen dann in der Bibel, dass er so anfängt, er ist durch und durch ein Manager-Typ. Er weiß, wie das Leben läuft. Jakob ist nicht ein Typ, der irgendwie so schwächlich unterwegs wäre, sondern er hat immer einen Plan. Jakob steht dafür, er weiß, wie er irgendwie die Sachen geregelt kriegt. Und auch jetzt in seiner größten Not überlegt er sich, okay, ich teile meine Herde, ich teile meine Familie auf, ich mache dort ein Lager und dort ein Lager. Und wenn die einen platt gemacht werden, wenigstens können die anderen überleben. Und er bringt seine Familie in Sicherheit über den Fluss. Und er bereitet sich mit allem, was er kann, irgendwie vor auf diesen Moment, wenn sein Bruder kommen wird. Und ich glaube, es ist auch ein Prototyp, wie wir Menschen unterwegs sind manchmal. Ich weiß nicht, wie du gebaut bist, aber ich kenne es sehr gut. Man weiß, ey, okay, man versucht bis zum Schluss alles, was einem selber in der Macht ist, was man machen kann, was man schaffen kann. So war Jakob drauf. Ich mache es. Ich krieg's irgendwie hin. Und ganz am Ende ruft er zu Gott. Und was passiert dann? Jetzt können wir weiterlesen in Vers 23. Da heißt es, und er stand in jener Nacht auf. Er nahm seine beiden Frauen, seine Mägde, seine 11 Söhne. Er zog über die Furt des Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss. Führte sie hinüber und führte hinüber, was er hatte. Seinen ganzen Besitz. Und Jakob blieb alleine zurück. Und dann heißt es, ohne viel Kommentar, ohne viel Ausschmückung, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und die Bibelausleger, die Theologen, sie gehen davon aus, dass es hier wird beschrieben, wie Jakob eine Begegnung hat mit Gott. Vielleicht war es ein Engel Gottes, vielleicht war es Gott persönlich, der sich hier Jakob in den Weg stellt. Und das wird ein Wendepunkt in seinem Leben werden. Wir werden es gleich weiterlesen. Er ringt hier die ganze Nacht mit diesem Mann. Er ringt mit Gott. Und ich finde es stark. Es heißt dann, und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm ran. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, dass du mich vorher gesegnet hast. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sagte, Jakob. Jakob, er muss irgendwie ein Kämpfer gewesen sein. Er hat alles hier reingegeben. Er wird sich bewusst hier, das ist nicht irgendjemand. Ich habe hier eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und er lässt sich nicht irgendwie überwinden. Er hält fest und er sagt ganz klar, was seine Forderung ist. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, dass du mich segnest. Und ich glaube, Gott, er ist in das Leben von Jakob getreten. Er hat sich entschlossen, das wird jetzt dein Moment. Und ich weiß, hey, auch für dein Leben. Vielleicht sind Menschen heute da, die aus Herausforderungen kommen. Die Woche, dein Leben, deine Umstände, deine Situation ist vielleicht gerade so, dass es so kurz am Ende steht. Oder vielleicht bist du einfach auf der Suche nach einer Begegnung zu Gott. Und es ist bezeichnend, dass Gott, der Schöpfer des Universums, er macht sich auf den Weg, diesem Mann hier zu begegnen. Und er macht sich seit tausenden von Jahren auf den Weg, Menschen zu begegnen. Und er ist auch heute Abend gekommen, um dir zu begegnen. Amen. Amen. Möchtest du, dass er dir begegnet? Jakob, er sagt, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Und weißt du, manchmal sind wir viel zu vorsichtig, viel zu ängstlich, das auszusprechen, was unser Wunsch ist, was wir erwarten, dass Gott in unserem Leben tun soll. Du darfst zu ihm schreien, hey, Jesus, segne mich, begegne mir, komm in mein Leben, ich brauche dich. Du darfst sogar sagen, weißt du was, Gott, ich kenne dich nicht, aber komm zu mir, begegne mir. Du musst nicht erst eine Voraussetzung erfüllen. Wenn es darum ging, Jakob, er hätte keine Voraussetzung erfüllt. Was hat er gemacht? Er ist jahrelang vor Gott weggerannt. Er hat sein eigenes Ding gedreht. Und egal, ob du Christ bist oder nicht, ich glaube, wir haben alle das gleiche Problem, dass wir uns immer von Gott wegbewegen wollen, dass wir unser eigenes Ding machen wollen. Und wenn du vielleicht, gerade wenn es dir gut geht, dann siehst du ja selber, hey, du schaffst einiges, auch ohne Gott. Aber er wünscht sich, dass wir unser Leben leben mit ihm. Weißt du, das Leben von Jakob, in dem Moment, wo Gott in sein Leben treten durfte, wo Gott die Rolle übernehmen durfte, da hat sein Leben eine ganz neue Qualität gewonnen. Und das, was du auch erleben darfst. Und ich predige nicht zu Menschen, die Jesus überhaupt nicht kennen, nicht nur. So, ich predige auch zu dir, der du vielleicht jahrelang schon in die Kirche kommst. Vielleicht hast du auch als kleiner Junge Schafe gehütet und Harfe gespielt und Riesen getötet und alles. Ich rede auch zu dir heute Abend. Ich rede zu mir selber. Hey, Gott, er kommt in unser Leben, er stellt sich vor dich, Jesus Christus, und sagt, hey, darf ich die Führung übernehmen in deinem Leben? Darf ich? Und das ist, was er bei Jakob tut. Er fragt ihn, wie heißt du? Und das ist eigentlich schon ein Witz in sich selber, weil glaubt ihr wirklich, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, dass er nicht wusste, wie Jakob hieß? Glaubt ihr es wirklich? Er wusste es ganz genau. Und selbst wenn es nur ein Engel gewesen war von Gott, auch er wusste sicher, mit wem er hier am Kämpfen ist. Aber warum fragt er ihn, wie heißt du? Weil in dem Moment, wo Jakob es über die Lippen gebracht hat, sein Name zu bekennen, und vielleicht war das der Grund, warum der Kampf so lange ging. Weil in dem Moment, wo er ihn ausgesprochen hat, hat er eigentlich sein ganzes Leben offenbart. Ich heiße Jakob. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin der, der sich seinen eigenen Vorteil sucht. Ich bin der, der sich immer durchboxt, der immer seinen eigenen Weg geht. Das ist mein Name. Und er hat bekannt, wer er ist. Weißt du, ich bin heute Abend hier, um dir zu sagen, hey, vielleicht ist heute der Moment, dass du auch vor Gott stehst und dass du ihm sagst, weißt du, Jesus, das ist meine Identität. Das bin ich. Und dass du ihm einfach bekennst, wo du stehst. Ich fordere dich heraus. Ich rufe dich. Ich lade dich ein. Nenn es, wie du willst. Ich weiß, Jesus, er steht hier. Und er fragt dich, wer bist du? Wo stehst du? Was ist Teil deines Lebens? Was ist Sinn und Zweck? Und manchmal gehört es auch dazu, dass Gott uns Grenzen aufzeigt und sagt, so weit und nicht weiter. Hier ist jetzt ein Schlusspunkt. Jakob, er konnte irgendwie, er hat gerungen und alles gemacht, aber irgendwie, es war ein Punkt und er hat es auch gemerkt, mein Leben ist hier an einem Wendepunkt. Ich habe Angst, ich habe die Hosen voll vor mir, mein Bruder will mich platt machen, mein ganzes Leben ist eigentlich ein Chaos und ich brauche Gott, dass du dich zu deiner Verheißung, zu deinem Versprechen stellst. Und so steht er vor Gott. Und vielleicht geht es dir auch so, jetzt oder auch in anderen Momenten deines Lebens, wo du merkst, hey, jetzt wird die Luft eng. Jetzt wird es eng, ich brauche Gott, du musst was tun. Ich bin weit weg von den Verheißungen, von den Zusprüchen, von dem, was du für mein Leben hast. Ja, am Anfang habe ich gesagt, Gott hat für jeden eine Geschichte. Und wir haben alle Amen gesagt, stark. Aber vielleicht realisierst du heute, wie weit du weg bist von dem Plan, den Gott für dein Leben hat. Vielleicht ist Not da und du brauchst, dass Gott eingreift. Und weißt du, er steht hier und er sagt, hier geht es nicht weiter. Du kannst jetzt entscheiden, darf ich in dein Leben kommen? Darf ich die Führung übernehmen? Darf ich der Held in deinem Leben sein? Ein Held in unserer Vorstellung ist jemand, der alles kann, der alles macht, der alles schafft und alles mit Superkräften und wie auch immer durchkommt. Aber ein Held Gottes, ein echter Held, er ist jemand, der das macht, was Gott sagt, der das tut, was Gottes Wille ist, der sich ihm unterordnet und nicht seiner eigenen Kraft. Gott, er ist da wegen dir. Und er wünscht sich, dass du zu ihm kommst, dass dein Leben von seiner Kraft geführt ist, nicht von deiner Kraft. Jakob, er hat bis in den Morgen hinein gerungen. Und es ging darum, zuzugeben, wer er ist. Aufzugeben, wer er ist. Und am Ende ist er gezeichnet von Gott. Es heißt, er geht hinkend aus diesem Kampf heraus. Aber er kann am Ende sagen, ich bin gezeichnet von Gott, aber meine Seele ist gesund geworden. Es ist nicht stark. Vielleicht bist du gezeichnet von deinem Leben. Vielleicht bist du gezeichnet von, ich weiß nicht, was du mitbringst. Wir können manchmal auch gezeichnet sein davon, dass wir versuchen, etwas aufrechtzuerhalten, etwas darzustellen, was wir eigentlich gar nicht sind. Wir können gezeichnet sein davon, dass wir versuchen, religiös zu sein, fromm zu sein, irgendwas zu halten, stark zu sein. Dabei müssen wir es gar nicht tun. Weißt du, du brauchst nicht stark sein. Du brauchst nicht fromm sein, sondern du musst dich einfach nur Gott hingeben. Sagen, Herr, komm in mein Leben. Sei du meine Kraft. Ich weiß, mein Name ist Heiko und du kennst jeden meiner Tage. Du weißt, wofür Heiko steht. Und du kannst auch deinen Namen rufen. Und du weißt selber ganz genau, wofür dein Name steht, was dein Leben ausgemacht hat bis hierher. Jakob, er ist diesen Schritt gegangen. Und egal wie du heißt, egal was du, wo dein Leben steht, aber ich weiß, in dem Moment, wo wir uns Jesus hingeben, in dem Moment, wo wir ihn einladen, komm und sei neu, mein Herr, komm und tu du mehr deinen Willen. Herr, ich demütige dich vor dir. Rühr du mich an. Das ist der erste Tag von einem veränderten Leben. Von einem Leben, wo der Segen Gottes sichtbar werden kann. Ein Leben, was in Gottes Linie läuft. Ich möchte dich fragen, die Band darf gerne nach vorne kommen. Wir werden gleich ein Lied singen. Wir wollen uns vor Gott stellen. Aber wir haben die ganze Zeit von Jakob gehört. Und am Ende seines Lebens hat er es geschafft. Er ist den Weg Gottes gegangen. Die Segenslinie, sie reicht bis zu Jesus. Im Neuen Testament, er steht in Hebräer 11, wirst du seinen Namen finden, weil er hat ganze Sache gemacht. Er ist treu geblieben, er hat sich ihm hingegeben. Er war nicht perfekt, er hat nicht alles richtig gemacht, aber er hat sich Gott unterworfen. Gesagt, ich bin Jakob und du weißt ganz genau, Herr, was mein Leben bis hierher bewegt hat. Und ich lade dich ein, während wir das nächste Lied singen, einfach zu Gott zu kommen. Uns der Frage zu stellen, wo stehen wir? Brauchst du eine Begegnung mit Jesus? Neu, eine persönliche Begegnung mit ihm. Darf er dein Leben anrühren? Er ist hier, um dir zu begegnen.